Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sabbat. Und tatsächlich, wenn wir draußen hinschauen, zumindest heute Morgen war es so, und wenn wir dem Wetterbericht glauben können, dann wird es heute ein wunderschöner Sabbat. Leider wird es, glaube ich, in den nächsten Tagen wieder kälter werden. Das ist schade. Aber dagegen können wir nichts tun. Wir können den heutigen Tag nutzen. Ja, wir sind hier zusammengekommen, damit wir Gottes Wort studieren, und es wird lernen daraus. Und wie wir in der Lektion schon gelernt haben, es findet ein großer Kampf statt. Und wir haben sicherlich mehr oder weniger über diesen Kampf auch gesprochen, der letztendlich tobt. Und es gibt auch einen ganz bekannten Vers in der Bibel, wo es um diesen Kampf geht, und der ist in Offenbarung 12, Vers 17. Ihr kennt ihn bestimmt alle. Steht geschrieben, und der Drache wurde zornig über die Frauen, ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen von ihrer Nachkommenschaft, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Wir sehen hier, Satan ist wütend. Und in anderen Texten, desto näher die Zeit rückt, ist Satan wütender, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Wenn er weiß, dass es wenig Zeit hat, wie sieht es mit uns aus? Das Interessante ist bei diesem Text, das Wort für Krieg, was hier im Griechischen benutzt wird, kommt von dem Originalstamm Pelomai. Und Pelomai übersetzt heißt beschäftigt sein, hin und her eilen, hin und her hetzen. Und wenn wir das auf die heutige Zeit anschauen, ist es nicht genau diese Taktik, die Satan benutzt, mit uns Krieg zu führen? Von außen kriegen wir jetzt keinen Krieg, aber dass wir so beschäftigt sind, dass wir wenig Zeit haben für Gottes Wort, dass wir zu einem Termin zum anderen hetzen müssen, dass wir wenig Zeit haben für Gott. Und ich muss sagen, Satan ist oft erfolgreich mit dem. Dadurch, dass wir so viel mit anderen Dingen beschäftigt sind, vergessen wir das, was das Wichtige ist. Ich kann nur empfehlen, für diejenigen, die letzte Woche ist es zu Ende gegangen, gab es eine Vortragsserie von Nicola Taubert. Ich glaube, ein paar Gesichter habe ich gesehen, und es ist sehr empfehlenswert, wenn die Serie rauskommt, nochmal anzuschauen, wo wir sehen, wie die Welt alles drum bemüht ist, damit die neue Weltherrschaft kommen kann, aber die falsche. Und wenn wir die Zeichen der Zeit anschauen, sehen wir wirklich, dass wir wenig Zeit haben. Ellen White schreibt in Frühe Schriften auf Seite 58 hier aus diesem Büchlein, ich nahm in einem Gesicht, das am 26. Juni 1850 gegeben wurde, sagte mein begleitender Engel, die Zeit ist beinahe vollendet. Und dann kam eine wichtige Frage, spiegelst du das liebliche Bild Jesu so wider, wie du solltest? Spiegeln wir das Bild Jesu so wieder, wie wir sollten? Dann wurde ich auf die Erde hingewiesen und sah, dass eine Vorbereitung unter denen stattfinden müsse, die erst vor kurzem die dritte Engelsbotschaft angenommen hatten. Der Engel sagte, macht euch bereit, macht euch bereit, macht euch bereit. Ihr müsst der Welt einen größeren Tod absterben, als ihr je zuvor gestorben seid. Ich sah, dass es ein großes Werk für sie zu tun gab, aber nur wenig Zeit, in der man es tun könne. Wenn wir uns selber anschauen, nicht auf andere, sondern für uns selber, spiegle ich das Bild Jesu wieder? Und das nicht nur am Sabbat, sondern unter der Woche? Und wenn wir wissen, dass wir noch Potenzial nach oben haben, wie investiere ich meine Zeit? Und die heutige Botschaft, die ich mit euch teilen möchte, ist etwas, was mich selber auch sehr bewegt hat und sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und der Titel heißt, du hast es gewusst. Du hast es gewusst. Und bevor wir anfangen, lass uns noch mal kurz unsere Häupter neigen, dass uns Gott führen möge. Unser himmlischer Vater, Herr, wir danken dir, dass deine Gnadenzeit noch da ist. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst und willst, dass jeder Mensch gerettet wird. Herr, hilf uns, dass wir uns nicht ablenken lassen von der Welt, was hier herumläuft, sondern dass wir unseren Blick auf dich richten können. dass du uns erhebst, erbaust und gründest, Herr, dass wir dein Bild widerspiegeln, Herr, dass andere Menschen auch sehen, dass wir eine Verbindung mit dir haben. Herr, bitte öffne du unsere Herzen jetzt, wenn wir dein Wort hören. Möge uns es kräftigen und stärken und näher zu dir bringen. Und ich bitte dich auch ganz besonders für mich, dass du mich hinter dein Kreuz verbirgst, dass nicht meine Worte gesprochen werden, sondern deine. Hilf, Herr, dass diese Menschen, liebe Menschen, gesegnet werden können und wir alle eine noch bessere Beziehung zu dir haben. Das bitte ich dich alles im Namen Jesu. Amen. Lasst uns zusammen das erste Buch Mose aufschlagen. Erste Buch Mose und dort Kapitel 18. Wir wollen ein paar Texte zusammen miteinander vergleichen und ergründen, warum Gott in ähnlichen Situationen anders gehandelt hat. Erste Mose und dort Kapitel 18. Ihr kennt bestimmt die Geschichte, es geht um Abraham und Sarah. Es geht um die Verheißung, dass sie einen Sohn bekommen werden. Ismael ist schon geboren. Und hier kommt jetzt zum mehreren Mal jetzt Gott und spricht zu Abraham und seiner Frau. In Vers 9 fangen wir an zu lesen. Kapitel 18, Vers 9. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist denn deine Frau Sarah? Er antwortete: Drinnen in der Hütte. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen über ein Jahr. Siehe, so soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür der Hütte. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und wohlbetagt, also dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, ich bin alt, soll ich noch Wollust pflegen und mein Herr ist auch alt? Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, so ich doch alt bin? Wenn ihr jetzt eine Strafe aushandeln könntet, indem ihr festlegt, was ist die Strafe, wenn man Gott auslacht? Was würdet ihr sagen? Gott auslachen. Gott sagt zu dir was und du lachst. Also, wenn wir uns selber fragen, wir würden uns nicht trauen, jetzt hier zu sagen, ich würde Gott auslachen. Aber in diesem Fall lesen wir, Sarah hört es. War das etwas, aus menschlicher Sicht, etwas Schwieriges? Kann man schon sagen, also, sie war 90 und soll jetzt noch ein Kind gebären. Steht geschrieben. Aus menschlicher Sicht. Und sie fängt an zu lachen. Und danach lesen wir, es kam ein Feuerball und Sarah verschwand und sie starb. Richtig? Nein. Hier ist geschrieben. Wie geht's denn weiter? Gott sagt dann: Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen und über ein Jahr, so soll Sarah einen Sohn haben. Er sagt: Nein, nein, es ist wahr, was ich dir sage. Er versucht, dir zu erklären. Und Sarah sagt: Es tut mir leid, dass ich darüber gelacht habe. Richtig? Was steht dann geschrieben? Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich, aber er sprach: Es ist nicht also, du hast gelacht. Okay, zuerst lache ich Gott aus und danach, was mache ich? Ich belüge Gott. Aber dann kam der Feuerball, oder? Auch nicht. Lass uns mal eine andere Situation, eine ähnliche Situation anschauen und schauen, wie Gott da reagiert hat. Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1. Und dort lesen wir ab Vers 5. Lukas 1 ab Vers 5. Es geht um die Ankündigung der Geburt des Johannes. In den Tagen des Herodes, des Königs von Juda, war ein gewisser Priester aus der Abteilung Abias mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht vor Gott und wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Wenn wir hier stehen bleiben, in alle Gebote, sie waren untadelig vor Gott. Das heißt, sie waren nicht nur von außen, dass sie wie die Pharisäer was getan haben, ihr Herz war an der richtigen Stelle. Und dann lesen wir weiter, aber sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Gleiche Situation. Sie war sehr alt. Und es begab sich, als er den Priesterdienst vor Gott verrichtete in der Ordnung seiner Abteilung, nach der Gewohnheit des Priestertums, dass ihn das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volks war draußen und betete zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes heißen. Und er wird dir zur Freude und Wonne sein, und viele werden über sich seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor den Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und viele der Kinder Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und ungehorsam, zu der Weisheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein wohlbereitetes Volk. Und Zacharias sprach zu dem Engel, Amen, meine Gebete sind erhört. Steht das so drin? Er fragt jetzt mal, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, der dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, welche erfüllt werden sollten zu ihrer Zeit. Können wir die Parallele sehen? Auf der einen Seite sehen wir, Gott spricht zu Sarah und zu Abraham, ihr werdet ein Kind bekommen. Sie glaubt es nicht, sie lacht, sie lügt, nichts passiert. Auf der anderen Seite sehen wir Zacharias. Ihm wird das Ähnliche gesagt, er glaubt es nicht und was passiert? Er kann nicht mehr reden. Was glaubt ihr? Worin ist der Unterschied? Warum reagiert Gott in einer Richtung, dass er nichts macht? Auf der anderen Seite kann er nicht mehr reden. Ja. Genau richtig. Erstens mal, er war ein Priester. Er wusste, was im Wort drinsteht. Er war untadelig vor dem Gesetz. Er wusste die 5 Bücher Mose mindestens auswendig. Und die Propheten. Er wusste, was geschrieben war, dass Gott Wunder getan hat, auch in der Vergangenheit. Er wusste das. Er hatte das Wort Gottes. Aber wie war es mit Sarah und Abraham? Hatten die das geschriebene Wort Gottes? Hatten sie die Möglichkeit, so wie Zacharias gehabt? Also wir sehen, je nachdem, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, handelt Gott auch anders, denn Gott ist ein gerechter Gott. Sarah und Abraham kamen aus Ur. Woher, wo war die Stadt? War das eine tief religiöse Stadt? Wo war das? Aus dem Heidentum, dem Reich Babylon. Wir sehen, sie wussten es nicht besser. Und Gott ist gnädig. Aber bei Zacharias, er hätte es wissen müssen. Er hatte alle Möglichkeiten zu sehen, was Gottes Wort gesagt hat, dem Gottes Wort zu glauben. Aber hat es versäumt. Und der Engel sagte hier auch, weil du nicht geglaubt hast. Lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Schlag mit mir auf Daniel, das Buch Daniel. Und im Buch Daniel haben wir eine interessante Person. Nicht nur, dass es Daniel selber ist, sondern es geht um die ersten Kapitel, wo es um einen großen König geht, nämlich um König, wisst ihr es auch, im Buch Daniel, der mit dem schwierigen Namen Nebukadnezar. Nebukadnezar sieht als erstes in Kapitel 1, dass Gott durch seine Diener, durch die Gesundheitsbotschaft mehr wirken kann. In Kapitel 2 wird ihm der Traum erklärt und in Kapitel 2, Vers 46, als ihm der Traum erklärt wurde von Daniel, steht geschrieben, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und betete an vor dem Daniel und befahl, man sollte ihm Speiseopfer und Räucheropfer tun. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der da kann verborgene Dinge offenbaren, weil du dies verborgene Ding hast können offenbaren. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über die ganze Landschaft Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen zu Babel. Wer war Nebukadnezar? Wusste er was von Gott? Nein. Und hier hat er seine erste Erfahrung. Und seine erste Erfahrung sagt, das ist der wahre Gott. Den sollte man anbeten. Und gleich in Kapitel 3, was macht er dann? Anstatt Gott zu glauben, macht er ein Standbild. Ein Standbild, um was zu tun? Um ihn anzubeten. Das war ein Standbild von ihm. Und wer es nicht anbetet, was wurde dann gesagt? Die sollen in den Feuerofen gehen. Und wir kennen die Geschichte, was passiert ist, dass die drei Personen, Sedrach, Misach und Abednego, nicht verbrannt sind, sondern Gott hat sie errettet und er war Zeuge wieder dessen. Und da, in Vers 28, Kapitel 3, spricht Nebukadnezar wieder, gelobt sei der Gott Sadrach, Mesach und Abednegos, der seinen Engeln gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten, sondern ihren Leib dargegeben haben, dass sie keinen Gott ehren noch anbeten wollten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, welcher unter allen Völkern, Leuten und Zungen, den Gott Sadrachs, Mesach und Abednego lästert, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus schändlich verspottet werden. Denn es ist kein anderer Gott, der also erretten kann, als dieser. Eine zweite Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Und danach sehen wir in Kapitel 4 eine Prophezeiung, die ihm Daniel gibt, dass er sich ganz umkehren soll. Er kehrt sich nicht um, 7 Jahre ist er in der Wildernis, aber dann bekehrt er sich und wird ein treuer Nachfolger Gottes. Wir haben gesehen, Nebukadnezar kannte Gott nicht. Er hatte keine Möglichkeit. Daniel hat ihn durch verschiedene Merkmale, Beispiele, Erfahrungen Gott näher gebracht. Und schließlich hat es auch gefruchtet. Aber wir gehen nur ein Kapitel weiter, in Kapitel 5. Kapitel 5 spricht vom König Belsazar. Wer war König Belsazar? Weiß es jemand? Ja, das war der Enkelsohn von Nebukadnezar. In der Bibel steht Sohn von Nebukadnezar, das ist sein Vater, es kann aber auch Enkelsohn bzw. Großvater heißen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass es sein Enkelsohn war. Aber auch Ellen White beschreibt das. Das heißt, er kannte seinen Großvater, richtig? Und was macht König Belsazar? Er macht eine ganz große Feier. Er nimmt die heiligen Geräte, trinkt aus ihnen, sie sind betrunken. Und dann passiert etwas. In Vers 5, Kapitel 5, Vers 5 lesen wir. Eben zur selben Stunde ging hervor Finger wie ein Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal und der König war gewahrte Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, dass ihm die Lenden schütterten und die Beine zitterten. Und der König rief überlaut, dass man die Weisen Chaldäer und Wahrsager hereinbringen sollte. Man ließ den Weisen zu Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift liest und sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette am Halse tragen und der dritte Herr sein in meinem Königreiche. Er ist gerade beim Feiern. Könnt ihr mal die Situation vorstellen? Und dann sieht er eine Hand, einen Finger, der oben was schreibt. Und als er das sieht, wusste er, das hat nichts Gutes zu bedeuten. In der Bibel steht geschrieben, er erschrak sich. Und er versucht jetzt, diese Schrift zu entziffern. Keiner kann sie von seinen Weisen lesen. Aber dann kommen sie auf die Idee, Moment mal, da war doch jemand da, der sehr weise ist. Und sie rufen Daniel. Und er bietet ihm allen möglichen Reichtum, aber er will das nicht. Und wir lesen dann, was Daniel zu dieser Schrift sagt. In Vers 17 fangen wir an. Da fing Daniel an und redete vor dem König, behalte deine Gaben selbst und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und anzeigen, was sie bedeutet. Herr König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und vor solcher Macht, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker, Leute und Zungen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig ward, ward er vom königlichen Stuhl gestoßen und verlor seine Ehre und ward verstoßen von den Leuten hinweg und sein Herz ward gleich den Tieren und er musste bei dem Wild laufen und fraß Gras wie Ochsen und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und er ward nass, bis dass er lernte, dass Gott der höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt sie, wem er will. Hier erzählt Daniel ihm die Geschichte von König Nebukadnezar. Was passiert ist, was er alles durchleben müsste. Und dass er Gott allein erkennen kann, dass er die Menschen einsetzt. Und dann in Vers 22, und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du wohl solches alles gewusst hast. Obwohl du es gewusst hast. Belsazar wusste diese Geschichte und hatte sich trotzdem nicht für ein Leben ganz für Gott entschieden. Er wusste, welche Erfahrungen sein Großvater gemacht hat. Aber Wohlstand, Feiern, Vergnügen, andere Sachen waren ihm wichtiger. Und es kam der Tag, da wurde das Gericht gesprochen. Mene, Mene, Tekel, Urfasin. Gott hat ein Königreich gezählt und vollendet und in der Waage gewogen und zu leicht befunden. Und ich stelle mir die Frage, wie sieht es in unserem Leben aus? Wenn Gott uns heute wiegen würde, würde er dann auch sagen, wir sind zu leicht befunden? Würde er auch zu uns sagen, David, du hast es gewusst? Wie viele Privilegien haben wir in der heutigen Zeit? Wir können frei Gottes Wort lesen. Keiner hindert uns. Gott hat uns noch die Gabe der Weissagung geschenkt. Wenn wir Gottes Wort nicht so ganz verstehen, hat er den Geist der Weissagung geschickt, der als Lupe noch da ist, dass uns nochmal das Wort Gottes erklärt wird. Gibt es Dinge in unserem Leben, die wir wissen, die nicht gut sind, aber trotzdem tun, wo der Heilige Geist an unserem Herzen noch wirkt? Wir sehen hier, der größte Feind von Belsazar letztendlich war die Zeit. Denn sicherlich hat Belsazar gewusst, was gut ist. Vielleicht hat er sich eingeredet, ich habe ja noch Zeit, bis ich älter werde. Und dann kann ich alles Gott übergeben. Oder vielleicht hat er sich gedacht, dies oder jenes ist ja wirklich nicht so wichtig. Gott liebt mich, er wird mich retten. Aber was bedeutet Christsein? Was bedeutet Christsein? Ellen White formuliert es sehr schön und die Bibel erwähnt es in der Apostelgeschichte aus, dass die Leute, die Jesus ähnlich waren, sie als erstes Christen genannt wurden. Christus nachfolgen, Christsein bedeutet Christus ähnlich sein. Und wenn wir uns selbst im Spiegel betrachten, was sehen wir? Jesus hat gesagt, an der Liebe wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und er spricht hier von der Agape-Liebe. Und wir kennen 1. Korinther 13, wie die wahre Liebe ist. Sie sucht nicht das Seine, das Ihre. Sie sucht das von dem Nächsten. Und das beste Beispiel, was wir haben, sehen wir bei Jesus selber. Er hat uns ein Vorbild gegeben, wie wir sein sollen. Ich möchte ein Zitat lesen aus den Schatzkammern, Band 1. Dort steht geschrieben, ab Seite 22. Unser Wegweiser, um uns durch die Fernisse dieser finsteren Welt den Weg zum Himmel zu führen, wurde uns ein besonderes Buch gegeben. Es sagt uns, wie wir dem Zorn Gottes entrinnen können. Es spricht von Christi Leiden für uns, von dem großen Opfer, das er darbrachte, damit wir gerettet würden und uns in Ewigkeit der Gegenwart Gottes erfreuen können. Wenn manche, die die Wahrheit in unserem Lande, einem Land voller Erkenntnis, vernommen haben, schließlich zurückbleiben, tragen sie selbst die Verantwortung dafür. Sie werden keine Entschuldigung finden. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir, was wir tun müssen, um vollkommene Christen zu werden und den sieben letzten Plagen zu entgehen. Aber jene hatten kein Interesse am Studium des Wortes Gottes und ließen sich durch andere Dinge ablenken. Ich lese nochmal diesen Satz vor. Aber jene hatten kein Interesse am Studium des Wortes Gottes und ließen sich durch andere Dinge ablenken. Könnt ihr euch erinnern? Hin und her hetzen, ablenken. Sie trieben Abgötterei, vernachlässigten und missachteten das heilige Wort Gottes. Viele, die sich Christen nennen, haben Gott nicht ernst genommen. Wenn sein heiliges Wort sie jedoch am jüngsten Tag richten wird, werden sie zu leicht befunden werden. Das Wort, das sie um nichtssagende Erzählungen willen beiseite gesetzt haben, entscheidet nur ihr Leben. Ihre Beweggründe, Worte und Werke sowie die Art und Weise, wie sie ihre Zeit nutzten, werden mit dem geschriebenen Wort Gottes verglichen. Und wenn sie dann diesem Maßstab nicht entsprochen haben, wird ihr Urteil für immer gefällt sein. Es ist jetzt eine Zeit, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Wir leben in einem Kampf und Satan ist derjenige, der uns ablenken will, der uns einreden will, wir haben ja noch viel Zeit. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Meines Erachtens, wenn wir die Zeichen anschauen, kann es ziemlich schnell passieren. Aber wir wissen nicht, was nächste Woche ist. Den Charakter, den wir hier bilden, werden wir noch im Himmel mitnehmen. Was ist, wenn mir nächste Woche was passiert? Gottes Gnade ist, die uns am Leben erhält. Gottes Gnade ist es, die uns Zeit und Möglichkeit gibt, dass wir nach seinem Ebenbild umgestaltet werden. Die Frage ist, wie nutzen wir unsere Zeit? Und die Zeit sollten wir so nutzen, dass es dem entspricht, wie Gott es will. In 2. Korinther Kapitel 3 steht geschrieben, durchs Anschauen werden wir verwandelt. Und es ist ein Gesetz Gottes. Genauso wie es ist das Gesetz der Gravitation. Wer kennt das Gesetz der Gravitation, Jugendliche? Wenn ich das Buch jetzt hier fallen lasse, was passiert mit dem Buch? Keine Fangfrage. Wenn ich es fallen lasse, wenn ich es nicht mehr halte? Ja, es fällt runter, genau. Das ist das Gesetz der Gravitation. Und genauso ist es das Gesetz Gottes, das, womit wir uns am meisten beschäftigen, das formt uns. Wenn wir nicht genügend Zeit in Gottes Wort verweilen, wenn wir nicht genügend Zeit darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat, dann wird unsere Motivation schwach sein. Denn die beste Motivation, die wir haben, etwas zu tun, ist aus Liebe. Aus Liebe geht so viel alles einfacher. Dann denkt man nicht nach, oh, muss ich das schon wieder tun? Oh, ich würde doch lieber ein bisschen schlafen, ein bisschen mehr schlafen. Liebe ist der beste Motivator in allen Dingen. Und Satan weiß das. Und Satan will deswegen unsere Liebe erkalten lassen. Wisst ihr, wie das funktioniert? Wisst ihr, wie die Liebe am meisten erkaltet? In Matthäus 24 hat Jesus das gesagt. Er sagte in Vers 12, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das Wort für Liebe, was hier im Griechischen steht, ist Agape. Naja, wenn hier die Sprache ist von Agape-Liebe, göttlicher Liebe, von wem redet dann Jesus? Von weltlichen Menschen? Von Christen. Was ist Ungerechtigkeit? In 1. Johannes steht geschrieben, dass Ungerechtigkeit ist Sünde. Weil die Sünde überhand nehmen wird, erkaltet die Liebe. Und in einer Vision sah Ellen White die größte Sünde, unter der alle anderen Sünden stehen, ich habe es in der Lektion schon erwähnt, ist die Selbstsucht. Die Selbstsucht steht im Gegensatz zur Liebe. Gottes Liebe ist selbstlos. Sie will anderen dienen. Denn wir sehen das am Beispiel von Jesus. Was hat er alles getan, damit wir gerettet werden? Alles hat er getan. Aber die Selbstsucht will immer, was kann mir gefallen? Was soll ich tun, das mir gefällt? Unser erster Schritt ist, wenn wir wieder dieses Feuer erwecken wollen, ist, dass wir im Wort Gottes forschen, uns nicht ablenken lassen, uns Zeit nehmen, einen Plan machen und nichts dazwischen lassen kommen. Denn am Ende treffen wir die Entscheidung, ob wir mit Jesus sind oder nicht. Denn wenn wir die Aussage treffen, ich liebe Jesus, aber ich verbringe wenig Zeit mit ihm, ist es glaubwürdig? Wenn Mann und Frau zusammenwohnen und der Mann sagt, ich liebe dich, aber 5 Minuten am Tag mit dir spricht, sonst habe ich keine Zeit. Wie glaubwürdig ist das, liebe Frauen? Man fängt an zu zweifeln. Bei Gott ist es nicht anders. Von daher, lasst uns nicht ablenken. Lasst uns mehr Zeit denn je in Gottes Wort verbringen. Denn das, was wir anschauen, das wird uns verändern. In Ausgewählte Botschaften Band 1 schreibt Ellen White, die letzte Täuschung Satans wird sein, das Zeugnis wirkungslos zu machen. Im Englischen steht auf no effect. Das heißt, dass es keinen Effekt hat. Es wirkt nicht. Das Zeugnis, was in Gottes Wort steht, was sie geschrieben hat, hat keine Wirkung mehr auf uns. Wie kann das passieren? Wenn ich euch jetzt einen Zettel hier geben würde, und da steht drauf als Beispiel, wenn ihr diese Dinge tut, bekommt ihr 100.000 Euro. Ja. So, jetzt hört ihr von dem Zettel, was müsstet ihr als erstes machen, damit überhaupt die erste Chance besteht, dass ihr 100.000 Euro bekommt? Was ist der erste Schritt? Einfach lesen, oder? Weil wenn ich weiß, ich bekomme 100.000 Euro, aber ich lese nicht die Bedingungen, dann bringt es mir nichts. Also der erste Schritt, wie es dieses Papier wirkungslos sein kann, dass wir nicht dieses Geld bekommen, ist, wenn ich es nicht lese. Gut, was gibt es noch möglich? Jetzt liest ihr das, aha, okay, ich muss das, das, das und das machen. Wie kann man es noch wirkungslos machen, dass dieses Papier keinen Wert mehr hat, obwohl 100.000 Euro möglich sind? Wie kann es die Wirkung noch verlieren, dass es keinen Effekt hat? Was ist noch möglich? Laut? Nicht ernst nehmen. Das bedeutet, ich, mit anderen Worten, ich lese es, aber ich glaube es nicht wirklich, oder? Ich glaube, das stimmt nicht. Der David schon wieder. Ja? Versteht ihr das? Wir können es lesen, aber es hat trotzdem keine Wirkung auf mich, weil ich dem nicht fest vertraue, nicht glaube. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, den wir lernen müssen. Wir müssen lebendigen Glauben üben und lernen. Denn lebendiger Glaube, was ist lebendiger Glaube? Ich rufe euch in Erinnerung 1. Mose, Kapitel 1. Wie fangen da viele Verse an? Gott sprach sein Wort und es passierte. Wer glaubt das alles, dass es so stattgefunden hat? Ja? Glauben wir, Gott sprach und dann passierte es? Gut. Aber wenn wir jetzt zu anderen Dingen kommen, beispielsweise 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3. Wie seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die allergrößten und teuren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch diese teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die entflohen seid dem Verderben der Lust in der Welt. Hier sagt uns Gott, seine göttliche Kraft hat uns wie viel gegeben? 10%, 20%? Alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Gottseligkeit, ein anderes Wort ist Gottähnlichkeit. Durch wen? Durch Jesus Christus, ihn zu erkennen. Und er hat uns allergrößte Verheißungen gegeben und geschenkt, damit wir durch diese was werden? Teilhaftig an der göttlichen Natur. Meine lieben Geschwister, glauben wir das? Das bedeutet, durch sein Wort, wenn wir es lesen, erster Schritt, und daran fest vertrauen, was er geschrieben hat, dann steht uns jede Hilfe bereit, dass wir so leben können, wie Jesus gelebt hat. Wir werden teilhaftig der göttlichen Natur. Durch was? Durch seine Verheißungen. Wie hat Jesus in der Wüste sich verteidigt? Es steht geschrieben. Satan versucht ihn und sagt, es steht geschrieben. Sein Wort hat ihn befähigt, stark zu sein. Aber ich denke oft, das Problem, was wir haben, ist, dass unser Glaube schwach ist. Dass unser Glaube, vielleicht auch vergessen wir Gottes Wort, wir abgelenkt sind. Aber lass uns nicht entmutigen. Denn Gott kann auch heute große Sachen tun. Wenn wir heute anfangen, sein Wort in unserem Kopf zu behalten und es, ich sag mal, ausprobieren. Ellen White spricht so oft von, wir müssen Glauben üben. Üben, üben, üben. Das ist genauso wie in der Schule. Wenn ich eine hässliche Schrift habe, dann muss ich üben, bis ich nicht eine schöne Schrift habe. Wir müssen Glauben üben. Gott hat es verheißen und er wird es tun. Und wir haben alle Möglichkeiten dazu. Lasst uns fest daran glauben. Und ich möchte noch mit einem Zitat schließen. mit dem Überschrift zu leicht befunden. Zu dieser Gruppe gesprochenen Worte waren sehr ernst. Ihr seid auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Wegen eurer geschäftigen Tätigkeit in weltlichen Dingen habt ihr die geistliche Verantwortung vernachlässigt. Während es gerade eure Vertrauensstellung bedingt hätte, über menschliche Weisheit und irdische Urteilskraft hinauszutragen. Diese brauchtet ihr schon, um eure Routinearbeit auszuführen. Als ihr jedoch Gott und Gottes Ehre bei euren Angelegenheiten außer Acht ließet, da habt ihr euch auch von seinem Segen abgekehrt. Dann wurde die Frage gestellt, warum habt ihr das Kleid eures Charakters nicht gewaschen und hell gemacht in dem Blut des Lammes? Der Vater hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Meine Liebe zu euch war noch selbstverleugnender als die Liebe einer Mutter. Ich liebte euch, um die verhängnisvolle Eintragung eurer Missetaten zu löschen und den Kelch der Erlösung an eure Lippen zu setzen. Ich liebte euch, deshalb erlitt ich den Kreuzestod und nahm die Last und den Fluch eurer Schuld auf mich. Ich ertrug die Qualen des Todes und die Schrecken des Grabes, um die Macht des Todes zu besiegen, das Gefängnis zu entriegeln und die Tore des Lebens für euch zu öffnen. Ich überließ mich Schmach und Todesqual, weil ich euch unsagbar liebte, und meine eigensinnigen, verirrten Schafe zum Paradies Gottes und zum Baum des Lebens zurückbringen wollte. Dieses Leben der Seligkeit, das ich für euch zu solch einem Preis erkaufte, habt ihr missachtet. Der Schmach, Schmähung und Schande, die ich für euch ertrug, seid ihr ausgewichen. Die Freiheit, für die ich starb, damit ihr euch ihrer erfreuen solltet, habt ihr nicht geschätzt. Ihr wolltet an meinen Leiden nicht teilhaben und seid jetzt von meiner Herrlichkeit ausgeschlossen. Dann wurden folgende ernste Worte geäußert: Wer böse ist, der sei fernhin böse, und wer unrein ist, der sei fernhin unrein. Aber wer fromm ist, der sei weiterhin fromm, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Du hast es gewusst. Möge uns Gott helfen, dass wir diese Worte tief in unserem Herzen begraben. Wir haben die Gelegenheiten, die Gott uns liefert. Und jetzt ist die Zeit. Ich sage immer wieder den Jugendlichen, wenn ihr die Wahl habt zwischen Paradies und nach dem Paradies, wo Eva gesündigt habt, was ist besser? Und jedes Mal, wisst ihr, was sie sagen? Das Gleiche wie ihr. Wo war es besser? Es war im Paradies besser. Und lasst uns auf diese Herrlichkeit schauen, uns nicht ablenken lassen, auch wenn wir hier den schmalen Weg gehen müssen. Denn Jesus ist den schmalen Weg hier gegangen für uns. Und wir sollen in seinen Fußstapfen wandeln. Aber der Preis, der uns erwartet, ist viel höher. Und diesen Weg können wir mit Mut beschreiten, wenn wir die letzten Worte, die wir auch hier gelesen haben, uns in Erinnerung immer wieder führen. Was hat Jesus für mich getan? Ist es dann nicht wert, den gleichen Weg zu gehen, alles für ihn zu geben? Möge Gott uns dabei helfen, dass wir diese Entscheidung heute treffen. Denn jede Entscheidung, die wir zurückhalten, wo wir warten, freut sich der Feind. Denn er weiß, er kann mehr dann an uns wirken. Der Herr sei mit uns. Amen.